Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Wie gründet man ganz ohne Business-Erfahrungen ein Startup, übersteht gleich mehrere beinahe Insolvenzen und baut daraus trotzdem eine Marke mit Millionenumsätzen? In dieser Folge sprechen wir mit Fabio Lehnert, Co-Founder von Hunderunde, über radikalen Fokus, ehrliches und transparentes Gründen und die Frage, warum die dunkelste Stunde oft direkt vor dem Sonnenaufgang kommt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im 5-to-9 Club Podcast, lieber Fabio.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Fabio, auch von meiner Seite herzlich willkommen im 5-to-9 Club. Schön, dass du dabei bist. Für die, die dich jetzt nicht kennen, stell dich einmal bitte in eigenen Worten kurz vor.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Fabio, ich bin 28 Jahre jung und Luis und ich, mein Co-Founder, haben vor knapp 5,5 Jahren unser Startup Hunderunde gegründet, worum es ja heute auch höchstwahrscheinlich bei euch im Podcast geht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich kann dir schon mal sagen, ein kleiner Fanboy-Moment, ich habe euch nämlich damals schon bei der Höhle der Löwen gesehen. Soll es gar kein großer Fokus der heutigen Folge sein, aber deswegen bin ich umso stolzer und erfreut darüber, dass wir dich heute mit dem Podcast dabei haben und ja, du uns so ein bisschen mitnehmen kannst, auch mal so zu allen anderen Themenbereichen, ja, über die wir hier im Podcast grundsätzlich zu sprechen. Deswegen, ja, nimm uns doch einfach mal mit in die Gründungsgeschichte. Du hast gerade schon erzählt, mit Luis zusammen hast du das Unternehmen Hunderunde gegründet. Du darfst auch gerne noch kurz in einem Satz für alle, die das Unternehmen nicht kennen, kurz erklären, was macht ihr eigentlich, und ja, dann auch gerne schon darin übergehen, ja, wie es da zustande gekommen ist.
Wie es dazu gekommen ist. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr lustige Geschichte, aber starten wir erstmal kurz, wer oder was ist Hunderunde überhaupt? Genau, Luis und ich haben es gegründet vor 5,5 Jahren. Wir haben angefangen mit Accessoires für HundebesitzerInnen. Mittlerweile gibt es diese gar nicht mehr bei uns. Wir sind jetzt was ganz anderes. Unser Ziel ist es, die nachhaltigste und sozialste Pet-Food-Marke in ganz Europa zu werden. Unser Ziel ist es, dass bis 2027 jeder deutsche Haushalt unser Produkt oder unsere Produkte mit Hund im Haushalt besitzt. Groß geworden sind wir vor allem in den letzten 1,5 Jahren mit Supplements für Hunde. Und wir machen gerade eine extreme Produkterweiterung in dem Bereich Food, Snacks, Supplements, Alleinfutter und noch ein bisschen Zubehör, was aber zum Produkt oder zu den Foodprodukten selber passt. Was macht Hunderunde? Das machen wir mit einer 100%igen Leidenschaft. Wir lieben das, was wir tun. Deswegen sagen wir auch, dass mit jedem Einkauf, was man bei uns tätigt, jede Tüte Futter, spenden wir gleichzeitig auch einen Teil, das sind 5% des Nettoumsatzes, spenden wir in Tierschutzprojekte weltweit. Wir haben schon über 500.000 Euro gespendet. Nach Rumänien vor allem, weil da das größte Problem in Europa ist. Und deswegen ist für uns das Thema, deswegen habe ich gerade gesagt, sozialste, das Thema Social ist für uns auch sehr, sehr wichtig, weil ich denke, das Leben besteht irgendwie aus Geben, Zurückgeben, und das verfolge ich auch in unserer Unternehmens-DNA. Das einmal ganz kurze Information zu dem, was wir machen, was wir tun. Und die Story dahinter, wie das Ganze gestartet ist, ist ganz, ganz lustig. Luis und ich, wir kennen uns, seitdem wir 4 Jahre alt sind. Also wir haben zusammen oder sind zusammen in den Kindergarten gegangen, haben dann auch zusammen Fußball gezockt im Dorf. Also wir sind so richtige Dorfkinder. zwischen Bonn und Köln sind wir groß geworden. Das heißt Eschmar. Das kennt wahrscheinlich jetzt keiner von den ZuhörerInnen. Und irgendwann, ich sage mal so im jugendlichen Alter, war das 16, 17 Jahren, wir hatten denselben Freundeskreis. Aber irgendwie wollten wir mehr, wir beide. Irgendwie wollten wir mehr. Wir hatten aber jetzt noch nicht so krass viel eng zusammen miteinander zu tun, sondern wir hatten nur denselben Freundeskreis und haben uns gefolgt auf Instagram etc. Und irgendwann hat er mal ein Buch gepostet. Ich habe mich währenddessen auch sehr, sehr viel mit der Börse befasst, aber auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung. Und es war auch ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch, was er dann in seiner Story hatte, und meinte so, ey, cool, Luis, ich wusste gar nicht, dass du sowas liest. Irgendwie ticken wir gleich. Lass uns doch einfach mal austauschen. Ja, da waren wir, ich glaube, wir waren dann irgendwie 2 Jahre wieder vergangen. Ich glaube, als er die Instagram-Story gemacht hat, das war dann 2021. Ja, da waren wir essen, Pizza essen. und haben direkt gemerkt, so ey, wir zwei, wir kommen ja aus demselben Dorf, aber wir haben irgendwie Bock, was zu machen. Wir haben Lust, irgendwas zu gründen. Und Luis kam gerade aus Asien wieder, hat dort eine Weltreise gemacht, mehrere Monate. Und dann hat er mir auch darüber berichtet, wie dort Straßenhunde behandelt werden oder allgemein Tiere behandelt werden. Und wir kommen aus einer Familie, die schon immer Tiere hatten. Wir sind mit Tieren aufgewachsen, vor allem mit Hunden. Und das Thema hat uns beide tatsächlich sehr bewegt. Und ich habe ihn sehr, sehr viel darüber gefragt, warum ist das denn in anderen Ländern so? Warum sind das denn nicht so? Oder warum werden die nicht so behandelt wie hier in Deutschland? Und dann haben wir recherchiert und wir haben erstmal die Idee gehabt, wir wollen irgendwas für Straßenhunde tun. Also wir hatten gar keine Ahnung von Business. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir hatten null Ahnung. Wir wussten nicht, was ein Deckungsbeitrag 1 ist. Wir wussten nicht, wie man wirklich eine gute Produktidee iteriert, ja, mit der Zielgruppe. Also wir hatten gar keinen Plan und haben dann irgendwie so einen Shopify-Store aufgemacht, haben dort, ich mache jetzt hier die Kurzfassung, haben dort dann angefangen mit Armbändern für HundebesitzerInnen. Warum? Warum Armbänder? Wir haben ein Konzept aus Amerika kopiert. 4Ocean heißen die. Die machen so Seestern-Armbänder, Pinguin-Armbänder. Und mit jedem verkauften Armband holen die Plastikmüll aus dem Meer. Das fanden wir mega geil, weil wir haben gesagt, das können wir doch kopieren in den deutschen Markt und nennen dann unsere Armbänder Labrador, Schäferhund, Armband, Pudel und so weiter und so fort. Und mit jedem verkauften Armband spenden wir dann, weil das war ja die Hauptidee. Wir wollten Hunden helfen. Aber wir wollten keinen eigenen NGO gründen. Wir wollten halt auch irgendwas gründen, wo der Besitzer oder der Kunde irgendwie was hat. Ja, und so sind wir eigentlich gestartet. So richtig, richtig grün hinter den Ohren. Einen richtig blöden Shopify-Store. Also ich hätte niemals gedacht, dass der irgendwelche Conversions erzielt. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und dann der letzte Punkt noch, was wir gemacht haben, und das ist immer noch auch Teil unserer Unternehmens-DNA, wir haben direkt angefangen, nach ein paar Monaten unser Handy in die Hand zu nehmen. Und das ist der größte Game-Changer für unsere Marke gewesen. Wir haben die Geschichte mit den Leuten geteilt, öffentlich. Und ganz schnell haben wir ganz viele Leute gewonnen, die Teil dieser Geschichte sein wollten. Hey, wir sind Fabi und Luis, zwei junge Typen, wir waren 21 Jahre, hatten keine Ahnung von irgendwas, aber wir hatten das Herz am richtigen Fleck. Und das haben wir halt in die Kamera erzählt, haben die Leute mitgenommen, haben Content gepostet und das ging ziemlich gut ab. Und so sind wir eigentlich, kam aus dieser Idee ein Stück, okay, es funktioniert irgendwie.
Crazy.
Also das war die Kurzfassung.
Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir werden in das ein oder andere Thema noch tiefer einsteigen. Aber erstmal total super spannend, das so zu hören. Und vor allem auch das, wie du sagtest, grün in den Ohren, keine Ahnung von Business. Aber trotzdem irgendwie beide den Drive gehabt, das zu machen. Und manchmal ist ja auch die Lösung einfach loslegen. Aber vielleicht genau da nochmal reinsteigend. Unabhängig davon, dass jetzt vielleicht der aktuelle Fokus gewechselt hat. Da kommen wir sicherlich später zu. Wie war das für euch, dann einfach loszulegen? Wie habt ihr das geschafft?
Ja, das ist eine super, super gute Frage, Andi. Ich glaube, wir haben gar nicht, also das ist schon immer so unser Mindset gewesen, wir haben uns gar nicht ausgemalt, was könnte denn passieren? Was könnte schieflaufen? Was ist das Worst-Case-Szenario? Also wir sind einfach, und das ist halt auch ein Nachteil, wir haben eine gewisse Naivität gehabt, ja. Zu viel Naivität bei einer Gründung ist auch nicht gut. Wir waren zu naiv und haben gesagt, so hey, scheiß drauf, wir machen das jetzt, keine Ahnung, es wird eh nichts passieren und so weiter. Also wir hatten Scheuklappen und sind einfach ins Machen gegangen, ins Tun gegangen. Wir haben vom Steuersystem keine Ahnung gehabt, wo wir später noch drauf zukommen, weil das die erste Insolvenz war, weil wir das Steuersystem nicht verstanden haben. So, das kurze Side-Fact. Aber wir sind einfach losgegangen. Wir hatten einen Traum davon, das zu tun. Wir hatten Lust. Es hat überall in uns geprickelt und gebrannt. Also ich kann das nicht beschreiben, aber irgendwann hat man irgendwie eine Idee und ein Ziel. Und dann merkt man einfach, dass man von innen heraus so aufgeht da drinne. Und man merkt einfach, ich muss das jetzt tun. Das ist meine Bestimmung. Das ist mein Gefühl, dass ich jetzt einfach rausgehe und das rausschreie. Und das hatten wir einfach für zwei. Und das war auch sehr, sehr gut, dass wir zwei Leute waren, weil Luis war genauso durchgedreht wie ich, ja, also wirklich zwei ganz bekloppte Menschen sind wir, aber wir haben es einfach gemacht und das war, glaube ich, einfach die richtige Entscheidung und wir haben nie zurückgeguckt und gedacht irgendwie, boah, was machen wir hier überhaupt, sondern immer weiter gemacht, hingefallen, aufgestanden, ja, ist doch nicht schlimm, dann klappt es halt eben morgen oder nächste Woche und dieses Mindset hatten wir wirklich die ersten 3-4 Jahre der Gründung, wir waren zweimal in richtig fiesen Insolvenzen fast drinne. Und ich glaube, dieses Mindset hat uns auch geholfen, immer weiterzumachen. Immer weiterzumachen.
Also danke auf jeden Fall, Fabio, schon mal für den Insight. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ding, dass viele auf zu verkopft daran gehen. Ja. Ich nehme mich da gar nicht raus. Also Andi weiß das auch. Ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch und denke mir so, ja, was passiert, wenn das und das und hier und da. Deswegen ergänzen wir uns, glaube ich, auch ganz gut. Nimm uns nochmal mit. Also ich will auch gar nicht zu sehr auf diese erste Zeit jetzt drin bleiben, aber nimm uns mal mit. Mit wie viel Startkapital habt ihr damals gegründet?
Ja, lustig auf jeden Fall. 2000 Euro jeder. Das war, wie gesagt, 2021. Ich wollte eigentlich reisen. Ich bereue es bis heute, dass ich damals irgendwie nie mal so 6 Monate weg war. Das ist eine Sache, wo ich gesagt hätte, boah, das hätte ich schon gerne mal gemacht, aber habe ich nicht gemacht, weil ich einfach broke war. So, ich hatte kein Cash, null. Deswegen, die 2000 Euro, die habe ich gespart. Die waren eigentlich so ein bisschen fürs Reisen gedacht. Luis auch. Gut, Luis hatte dann die Reise gemacht. Deswegen kam er auf die Idee mit den Straßenhunden. Aber wir haben dann gesagt, so, ey, scheiß drauf, all in. Beide 2K reingeknallt in das Ganze. Das ist nicht viel Geld so. Für uns damals war es unser Ganzes, was wir hatten. So, wenn man ehrlich ist. Und ja, damit haben wir gestartet. Damit haben wir Shopify aufgebaut. Damit haben wir so ein paar Apps gekauft. Damit haben wir die erste Produktion bezahlt. Samples bezahlt und hat ein bisschen was an Rücklagen. Also wie gesagt, man braucht auch nicht, heutzutage braucht man nicht viel Geld. Es kommt auch an, was man halt gründet, aber ne, wenn es jetzt irgendwie ein SaaS ist oder so, dann ist immer was anderes. Aber heutzutage braucht man nicht irgendwie 40.000 Euro oder so, um vor allem mit, ich sag mal, im E-Commerce-Bereich eine Brand zu gründen. Also klein starten und immer weiter iterieren. Genauso wie wir es auch gemacht haben.
Was würdest du sagen, war so in dieser Gründungsphase so die für euch die größte Herausforderung?
Ganz klar die Unwissenheit und die Unerfahrenheit. Ne? Jetzt, wenn ich zurückblicke, ich würde diesen Weg nicht nochmal gehen wollen, sage ich euch ganz ehrlich, das war heftig. Das war das Heftigste, was ich je gemacht habe. Psychisch vor allem. Also vor allem, was den Kopf angeht. Ne? Alle, die sagen, ja, gründen ist doch easy, ist easy going. Ich sag ganz ehrlich, ja, es kann einfach sein, aber das erste Startup ist niemals einfach. Also wer das sagt und der keine Erfahrung hat und er sagt, ja, easy going, das ist, sorry, aber das kann nicht sein, weil du hast halt nicht diese Erfahrung. Und diese Unerfahrenheit hat uns ganz viel Nerven gekostet, ganz viel Geld gekostet. Deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, wenn man anfangs gründet, sich direkt ein Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die einen Schritt weiter sind. Und wenn ich gründe, dann muss diese andere Person vielleicht kein 10-Millionen-Startup gründen, aber diese eine Person macht vielleicht 10.000 Euro Monatsumsatz. Ja, aber dann ist die schon mal einen Schritt weiter, weil du bist ja noch bei null. Und ich kann das wirklich nur als Tipp empfehlen. Das ist mit einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Du brauchst eine Peer Group. Also du brauchst Leute, die du fragen kannst, die einen Schritt weiter sind. Somit gehst du viel schneller diese Lernkurve, weil bei uns war es wirklich so dieses Auf und Ab. Und wir hätten uns so viel Zeit und Geld gespart, hätte ich mal ein bisschen in den ersten 2 Jahren ein bisschen mehr mich damit befasst. Mit wem will ich reden? Wer ist ein bisschen weiter als ich? Wie komme ich an diese Person ran? Was muss ich tun, damit ich mal eine halbe Stunde mit dieser Person sprechen darf und kann? Mhm. Und deswegen finde ich auch Podcasts so geil. Also das, was ich gerade mache. Weil vielleicht hört es gerade eine Person, die gerade in dieser Situation ist. Und ich will einfach ganz, ganz viel mitgeben, weil ich mir genau vor 5 Jahren so eine Person gewünscht hätte. Und das motiviert mich brutal. Das auch jetzt hier mit euch zu machen, allgemein, ja.
Das ist ein Traumszenario, dass du das jetzt sagst. Weil deswegen machen wir ja diesen Podcast, um genau das zu ermöglichen, andere Leute Insights zu teilen, zu motivieren und zu inspirieren. Aber vielleicht bleiben wir nochmal gerade bei dem Thema, weil ich das super cool finde, dass du es selber ansprichst. Wenn man das nicht über einen Podcast jetzt hört oder tatsächlich auch selber sagt, okay, wie kann ich denn jetzt jemanden finden, der einen Schritt weiter ist?
Ja.
Hast du da irgendeinen Tipp für die Leute da draußen, die jetzt da jemanden suchen?
Ja, ganz klar. Also ich bin ganz ehrlich, LinkedIn, gut, ein paar mögen LinkedIn nicht. Ich persönlich, für mich ist LinkedIn ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Und wenn mir jetzt eine Person schreibt, ja, ich sage mal einfach jetzt mal, der Karl schreibt mir jetzt, nachdem er den Podcast gehört hat, hey Fabio, ich habe jetzt deinen Podcast gehört, fand ich super cool. Du hast so vielleicht mal eine halbe Stunde nächste Woche oder übernächste Woche Zeit. Weil ich habe das und das Problem. Du glaub mir, ich würde mir die halbe Stunde nehmen für den Karl, weil das für mich sehr viel bedeutet, den Karl halt zu unterstützen, zu helfen. Deswegen, manchmal traut man sich nicht zu fragen, weil man denkt so, ja, ich bin so klein und der wird eh nicht antworten oder der interessiert sich eh einen Scheiß für mich. Aber das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Einfach probieren, einfach mal austesten. Und LinkedIn ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Ich poste da auch 2, 3, 4 Mal die Woche, gebe auch guten Input, hoffe ich natürlich, mit. Und das ist für mich ein Kanal, einfach anschreiben, einfach mal fragen, vor allem, wenn man gerade gründet. Von 10 Leuten antworten 2, aber dann hat man halt eine halbe Stunde mit jeder Person und kann da halt sehr, sehr viel mit auf den Weg bekommen. So, also LinkedIn definitiv, das ist meine einzige Möglichkeit, weil klar, du kannst irgendwie eine E-Mail rausfinden, aber E-Mails, ich hasse E-Mails, so. LinkedIn gucke ich auf jeden Fall alle 2 Tage safe immer mal rein in die DMs. Also LinkedIn, und ich kenne sehr, sehr viele Gründer, die auch erfolgreich sind, die noch viel weiter sind, und die sind auch alle auf LinkedIn aktiv und die schreiben auch selber. Also LinkedIn ist hier auf jeden Fall der Way to go.
Nice. Kann ich auch absolut empfehlen, und ehrlicherweise, so bin ich ja auf dich gekommen und habe dich angeschrieben. Insofern hat funktioniert und wir sitzen jetzt hier.
Perfekt.
Auf jeden Fall bestes Beispiel dafür, dass es klappen kann. Okay, wir schaffen den Turnaround nochmal zurück zur Hunderunde. Und was ich als nächstes spannend fände, wäre so dieser Pivot, so wie man den ja im Startup-Deutsch nennt.
Ja.
Also dieser Turnaround von einem Business zum nächsten, der ja tatsächlich oftmals scheitert, bei euch aber geklappt hat. Nehmen wir uns mal mit, wie das funktioniert hat.
Ja, es gibt tatsächlich, das ist mit einer der wichtigsten Punkte unserer Unternehmensgeschichte gewesen. Und ich glaube, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin muss das verstehen. Es gibt so eine Grundregel beim Gründen. Und diese besagt, dass du als Gründerin in deinem Kopf mitwachsen musst, weil wenn du das nicht tust, dann skaliert dein Geschäft, dein Business auch nicht mit. Wenn du im Mindset oder psychisch oben eine Blockade hast, dann ist es sehr, sehr schwierig, ein erfolgreiches Startup langfristig aufzubauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn das Startup wächst, dann muss man sich gezwungenermaßen auch dazu bringen, mitzuwachsen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Man darf niemals den Wissensstand haben wie vor 5 Jahren, dann würde ich das Ding jetzt Safe Call gegen die Wand fahren, ja, also 100%. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also man baut zwar ein Business, aber am Ende baut man sich vor allem selbst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat uns auch bei dieser Pivotierung, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt mit den Armbändern als Beispiel 1 Million Euro Umsatz gemacht innerhalb von 2,5 Jahren. So, das war für uns ein Riesenerfolg, weil wir waren nur 2, 3 Leute im Team. Und wir haben aber gemerkt, es funktioniert nicht mehr. Die Leute kommen nicht wieder, weil es ist kein Produkt, was wieder gekauft wird. Es ist schwierig, das vor allem über einen skalierbaren Channel zu verkaufen, wie einen Meta oder einen Google. Sondern wir haben immer dasselbe gemacht, Social Media, und die Leute mitgenommen und so weiter und so fort. Aber wir haben gemerkt, wir kommen nicht mehr weiter und wir brennen auch nicht mehr für dieses Produkt. Und haben wir uns die Frage gestellt, Luis, Fabio, wie geht's denn jetzt weiter? Wir fühlen das Ganze nicht mehr mit diesen ganzen Accessoires. Wir waren in Ramschladen, wir hatten dann auch noch Schnüffelteppiche, wir hatten Leinen, also wir hatten alles irgendwie, aber alles und auch nichts. Also wer war Hunderunde zu diesem Zeitpunkt? Wir waren lost. Luis und ich, wir sind nicht mehr mitgewachsen mit unserem Mindset. Wir waren komplett lost. Das war mit einer der schlimmsten Zeiten in der Gründung, weil es psychisch einfach sehr belastend war. Plus, da kam dann noch die 2. Insolvenz fast rein. Also es war ein doppelter Stress, der auf uns lag. So, der einzige Ausweg war diese Unternehmensumstrukturierung. Die Leute kamen zu uns und haben gesagt, ey, wir finden euch als Brand geil, aber so ein Armband brauchen wir nicht nochmal. Wir wollen euch immer weiter unterstützen, weil wir euch als Marke cool finden, immer weiter kaufen. Was lag auf der Hand? Wir brauchen ein Produkt für einen Hund, was er konsumiert, was er immer wieder nimmt. Dann haben wir angefangen, Snacks zu entwickeln. Wir haben uns den Markt angeguckt und wollten den Markt besser gestalten. Haben Snacks rausgebracht. Ich sag's jetzt sehr, sehr kurz. Das ist aber sehr, sehr aufwendig, sowas zu produzieren. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen unemotional an, aber es war gar nicht mal so einfach. Dann haben wir Snacks rausgebracht. Das war vor 2,5 Jahren ungefähr. Und das kam schon mal besser an. Die Community hat das aufgenommen. Aber trotzdem war so, ihr macht Armbänder und jetzt kommt irgendwie noch Food dazu. Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Also was macht ihr denn jetzt? Gelbes Spiel. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen weitere Food-Produkte. Dann haben wir Dental-Sticks rausgebracht, so Sticks für den Hund, weiß nicht, ob ihr das kennt, rausgebracht. Ja, die waren auch in Ordnung, aber war jetzt auch nicht der Durchbruch. Das war vor zwei Jahren, würde ich sagen, genau. So, und dann kam die Anfrage von Höhle der Löwen. Ihr könnt bei Höhle der Löwen pitchen. Und wir haben gedacht, das ist crazy, weil wir haben jetzt kein krasses, innovatives Produkt irgendwie. Wir haben Dental Sticks und Snacks und Armbänder. Okay, das wird auf jeden Fall ein Spaß. Wir haben es gemacht. Das war ein Riesenerfolg, weil unsere Geschichte halt sehr überzeugt hat im Free TV. Wir sind richtig durch die Decke gegangen. Und dann war immer noch die Frage, okay, Fabio und Luis, es fühlt sich aber noch nicht richtig an. Wir haben zwar jetzt einen guten Reach, aber es hat sich nicht richtig angefühlt. Ja, und dann haben wir uns den Markt angeguckt und wir brauchten ein Produkt. Und das kann ich auch hier nur jedem empfehlen. Menschen wollen Probleme lösen. Oder die kaufen ein Produkt oder eine Dienstleistung, um ein Problem bei sich zu Hause gelöst bekommen zu haben. Und dann haben wir angefangen, Probleme zu analysieren und Supplements rauszubringen und sie mit Tierärzten, Ernährungsberatern, BeraterInnen zu produzieren. Und die haben wir gelauncht, auch zu Höhle der Löwen, ich glaube einen Monat später. Aber es war immer noch kein Durchbruch. Wir haben gedacht das kann doch nicht sein. Wir haben doch jetzt fast alles geändert. Wir haben neue Produkte rausgebracht. Aber warum funktioniert es nicht, dass wir kein Produkt verkaufen oder nicht so, wie wir uns das vorstellen? Ja, und dann haben wir uns alles nochmal analysiert und dann war ein Schlüssel Fokus. Wir haben zu viele Dinge gleichzeitig gemacht und wir müssen radikalisieren, Dinge rausschmeißen. Und wir haben gemerkt, dass Luis und ich krankhaft sind und wir uns nicht von den Dingen trennen konnten, die wir von Hunderunde halt schon mehrere Jahre mit uns gezogen haben. Also die Armbänder, wir hätten die eigentlich, to be honest, wir hätten die rauswerfen müssen direkt, weil das war einfach nicht Teil von Hunderunde mehr zu diesem Zeitpunkt. Aber wir konnten es nicht rauswerfen, weil die zu dieser Zeitpunkt noch einen guten Umsatz reingebracht haben. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben vor anderthalb Jahren die Entscheidung getroffen. Das war im Winter 2024. Wir werden alles rausschmeißen. Gesagt, getan. Das war eine Riesenüberwindung für uns. Also wirklich, das war einer der schwersten Entscheidungen, die wir je getroffen haben. Es war wirklich Pain. Wir haben alles rausgeworfen, haben uns auf ein Produkt konzentriert. Also wirklich ein Produkt. Magen-Darm-Topping. So heißt es bis heute noch. Und wir haben das Produkt nur über Meta versucht zu verkaufen. Wir haben Probleme des Kunden analysiert, diese adressiert und mit der Story die Hunderunde hatte verkauft. Und auf einmal haben wir gesehen, was passiert hier. Im ersten Monat sechsstellig. Direkt Umsatz gemacht, im Februar 2025. Im zweiten Monat, März, verdoppelt den sechsstelligen Umsatz. Und wir dachten so, das ist doch gerade okay. Also wir sind gerade in einem Film, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein, was passiert hier gerade? Ja, und so ging das Ganze eigentlich los. Und das war diese einzige Entscheidung. Wir mussten uns trennen. Fokus auf eine Sache, Fokus auf einen Kanal, die Zielgruppe wirklich verstehen im Kern und dann rausgehen und das Produkt adressieren. Das ist die Magie. Hört sich leicht an, war ein Höllenritt, das kann ich euch sagen.
Ja, manchmal hört sich das ja gerade im Nachgang leichter an als getan.
Jonas. Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Ja, also mega Story. Also erstmal Hut ab, dass ihr das auch mental so verstanden habt.
Danke.
Ich würde dann direkt einfach nochmal reingehen. Du hast gerade gesagt, das war jetzt mit Magen-Darm etwas, was ihr da jetzt, worauf ihr euch fokussiert habt. Ihr habt den Markt analysiert und kam dabei raus, dass da die höchste Nachfrage irgendwie ist? Oder wie habt ihr das festgestellt?
Ja. Exakt. Also zweitgrößtes Learning, was ich mitgeben will und was ich jedem angehenden Gründer oder Gründerin empfehlen kann oder auch Leute, die gerade Kunden und ich sag mal noch unter 50.000 Euro Monatsumsatz sind. Ich würde 80% meiner Zeit damit verbringen, meine Zielgruppe zu verstehen. Jede Entscheidung, und das ist eine Regel, die kann ich nur jedem mitgeben, jede Entscheidung in einem Business, in einem Startup, sollte immer unter Bedacht des Kundenverständnisses getroffen werden. Wenn ich eine Entscheidung treffe, ein Produkt rausbringe, dann darf ich nicht als Gründer sagen, hey, das bringe ich jetzt raus, weil ich persönlich finde das cool. Ja, das ist falsch. Das ist die falsche Herangehensweise. Ich gehe raus und spreche mit Leuten und sage, findet ihr das cool? Und 80% sagen, ey, das ist cool. Okay, dann habe ich das Produkt iteriert und gehe in die Produktion oder Bau- und Prototyp etc. Alles basiert auf Kundenverständnis. Jede Entscheidung. Ich muss tief in dieses Kundenverständnis rein. Und es gab Zeiten, wo ich in der Woche 30 Kundeninterviews geführt habe, wo ich einfach so, wie wir auch jetzt von Mensch zu Mensch, von Gesicht zu Gesicht mit unserer Zielgruppe gesprochen habe und gefragt habe, was fehlt euch da draußen? Was braucht ihr? Wo gibt's Probleme? Was können wir besser tun als der Markt da draußen? Das ist Gold, wirklich. Das ist absolutes Gold und zu 100% zu empfehlen, das zu tun. Und wenn ich das nicht zu 100% tue, dann werde ich schlechte Entscheidungen treffen und schlechte Ergebnisse haben. Das ist Fakt. Und so haben wir es halt gemacht. Und Magen-Darm ist das größte Problem tatsächlich. Und vor allem auch, wenn man rein medizinisch daran geht, ist genau wie bei Menschen, der Magen-Darm-Trakt ist das zweite Gehirn, da steckt ganz, ganz viel vom Immunsystem drin, 70-80%. Wenn der im Ungleichgewicht ist, auch beim Hund, dann entstehen Probleme wie Pfotenlecken, Ohrenentzündung, Augentränen etc. Es hat ganz, ganz viel mit unserem Magen-Darm-System zu tun. Und wenn der nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Und genauso ist es auch beim Hund.
Ja, krass. Danke, dass du uns da nochmal so teilhaben lässt von der Story. Ich glaube, ich bin jetzt schon angetan. Ich weiß nicht, wie es angeht, weil wir sind ja beide auch Hunde, stolze Hundebesitzer.
Super, perfekt.
Werde ich vielleicht nachher nochmal im Shop vorbeischauen.
Ja. Ich hab noch eine ganz kurze Sache. Sorry, die ist, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig. Das muss ich unbedingt loswerden. Ich kann auch nur noch hier jeden empfehlen, startet in einer Nische. In der Nische sich zu positionieren, also die Positionierung sehr, sehr relevant und darin richtig gut zu werden und langfristig groß zu werden. Bei uns ist es zum Beispiel, warum ist unser Futter nicht so wie 90% der anderen Futter? Weil wir eine rein pflanzliche Rezeptur haben. Jetzt denken viele Hundebesitzer, oh, das geht gar nicht, mein Hund ist doch irgendwie ein Karnivor, ein Wolf, ja, der jagt Hasen und tötet Rehe und so. Ja, aber durch die Domestikation, also der Hund, der jetzt heute neben uns auf der Couch liegt oder im Bett schläft, ist schon lange kein Wolf mehr. Dementsprechend kann man auch einen Hund rein pflanzlich ernähren. Haben da auch super Wissenschaftler an unserer Seite, einen Tierarzt, der mit uns die Rezepturen gemeinsam entwickelt. Aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, starte in meiner Nische, versuch wirklich, dich nischig zu positionieren und darin halt richtig gut zu werden. Und dann, wenn man da gut wird, kann man immer mal links und rechts ausweiten und ein bisschen breiter gehen. Aber ganz wichtiger Punkt. Sorry, dass ich unterbrochen habe, Jonas, aber das muss ich kurz noch erwähnen.
Naja, alles gut. Das ist sehr wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Mich würde noch interessieren, du hast ja schon gesagt, das war jetzt nicht so einfach, wie du es jetzt erzählt hattest. Da gehört noch viel mehr dazu. Aber das scheint ja so, als ob ihr dann zu dem Zeitpunkt wirklich so einen Nerv getroffen habt, dass die Leute euch dann die Bude eingerannt haben für dieses Supplement. Da würde mich noch interessieren, gab es zu der Zeit irgendwie noch Wettbewerber, die dasselbe angeboten haben? Wie habt ihr euch da so abgehoben? War das einfach dann wahrscheinlich die Kombination aus eurer Story?
Ja.
Was euch dann den Vorteil jetzt sozusagen gebracht hat?
Ja, starker Punkt, Jonas. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Man darf niemals in den Markt gehen, weil man Angst hat, irgendwie, da sind jetzt zu viele Konkurrenten. Also wenn da viele Konkurrenten sind, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Markt lebt. Also deswegen haben auch viele immer Angst, ach nee, da traue ich mich nicht rein, das ist zu schwierig, das gibt's doch schon, das machen alle schon. Ja, 100%, ne? Aber auch noch eine Socke, eine Unterhose oder einen Sport-Tanktop oder so. Ihr wisst es alles, ich brauche die Marken jetzt nicht sagen. Das gibt's alles schon. Die Frage ist immer nur, wie ich das Ganze auflade. Und du hast es perfekt gesagt, Jonas. Storytelling ist mit einer der wichtigsten Punkte, die man halt in der Markengeschichte erzählen kann und auch halt draußen erzählen kann. Das hebt uns auf jeden Fall ab. Ich sag immer, da wir auch eine offene Deklaration haben, das unterscheidet uns auch nochmal von vielen. Viele haben halt so eine geschlossene Deklaration. Das heißt, da steht dann zum Beispiel pflanzliche Nebenerzeugnisse oder tierische Nebenerzeugnisse. Am Ende wisst ihr nicht, was ihr da eurem Hund gibt. Das könnte alles rein theoretisch sein, weil es geschlossen deklariert ist. unser Produkt ist offen deklariert mit den Prozentangaben. Das heißt, ihr könnt jetzt rein theoretisch hingehen und sagen, ich gründe morgen eine Petfood-Marke, ich bestelle bei Hunderunden ein Topping und kopiere das Produkt 1:1. Schickt das ins Labor oder schickt das ins Supplier und sagt, bau das 1:1 so nach und in 3 Monaten habt ihr dann rein theoretisch ein fertiges Produkt 1:1 nachgebaut. Finde ich natürlich ein bisschen läppsch, kann aber natürlich rein theoretisch jeder machen, der Bock hat. Aber, und das ist der Unterschied, man kann ein Produkt kopieren, aber man kann niemals die Geschichte, die Person, die das gebaut haben, die Geschichte kann man niemals kopieren. Du als Person bist einzigartig und deswegen dritte Empfehlung und dritter Tipp, der so relevant ist, hab keine Angst, dich vor die Kamera zu stellen und eine Geschichte zu erzählen. Menschen interessieren sich für Menschen. Das war schon immer so. Wenn wir in die Steinzeit zurückschauen, waren wir immer soziale Wesen. Wir wollen uns mit Menschen identifizieren. Wir wollen keine Logo kaufen. Wir wollen nicht mit einem Logo reden oder kommunizieren. Wir wollen mit Menschen sprechen und von diesen Menschen auch gehört werden. Und das ist insane wichtig. Ich glaube, ich brauche nicht mehr dazu zu sagen, schaut euch so viele Marken da draußen an. Keiner hat irgendein Rad neu erfunden. Also irgendwas krass Innovatives gemacht. Natürlich, wenn du ein innovatives Produkt hast, noch umso besser. Wenn du das dann noch mit einer geilen Geschichte hast, dann hast du, also dann ist richtig gut. Aber ganz ehrlich, auch im Petfood, es gibt alles. Also sorry, aber jeden zweiten, dritten Tag kommt eine neue Marke raus, die irgendwelche Snacks hat, die irgendwie auf fermentierten Proteinen sind, auf irgendeiner Alge, die irgendwo aus dem tiefsten See geangelt wird. I don't know, ja, aber jeder lässt sich irgendwie was Neues einfallen. Es gibt alles. Die Geschichte, die du als Person, als Gründer oder Gründerin erzählst, die muss gut sein, die muss ehrlich sein, die darf nicht aus der Nase gezogen werden. Und das unterscheidet dich von ganz, ganz vielen Marken. Und das ist unser klarer USP. Und deswegen funktionieren auch unser Marketing funktioniert sehr, sehr gut, weil wir nicht klassische Werbung schalten, sondern wir schalten Werbung, die nicht aussieht wie Werbung, weil sie eine Geschichte ist, die wir von Herzen authentisch vermitteln. Und das lieben Leute. Und das ist ein Sweet Spot, den treffen sehr wenige.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade weil wir im Alltag wahrscheinlich auch so überflutet sind mit Werbung. Also ich habe das letztens nochmal es ist kein Phänomen, aber ich habe es jetzt nochmal festgestellt, was du gerade sagtest, dieses gute Storytelling, ein Problem direkt anzusprechen. Das habe ich letztens bei meiner Frau beobachtet. Die war auf Instagram unterwegs, wir saßen auf der Couch. Nur kurze Side-Story dazu.
Ja.
Und dann hat sie auch Werbung ausgespielt bekommen für ein Nahrungsergänzungsmittel, auch irgendwie für die Darmbakterien, die da irgendwie angeregt werden und dann die Verdauung halt verbessern etc. Und es war wirklich, weil ich komme aus dem Marketing, man hat es irgendwie so, man denkt, ja, Werbung, weg damit. Aber ich musste echt dann zuhören, weil es einfach eine sehr emotionale Story war, wo halt jemand dann erzählt hat, so und so, das hat mir geholfen und sehr authentisch das Ganze erzählt hat und auch nicht irgendwie jetzt extrem hochqualitativ das Ganze gefilmt wurde, hat sich das halt angefühlt wie ein ganz normales Reel, was halt gesponsert wurde und das Ende vom Lied war dann halt, dass meine Frau da bestellt hatte, noch also direkt darauf und genau deswegen wollte ich nur kurz erzählen als Side-Story, so als Bestätigung, dass ich das auch schon jetzt öfter mitbekommen habe, dass man dieses authentische Storytelling, wenn man das noch pusht und dafür ein geiles Produkt hat, was die Kunden brauchen, die Zielgruppe braucht, dann ist das echt ein starker Hebel.
Ja. War das auch eine Marke für Hunde tatsächlich? Oder für Menschen?
Nee, es war für Menschen.
Ah, okay.
Hoffe ich doch, dass sie jetzt keinen Hundestaffler mit zwischen liegt.
Deswegen frage ich so kritisch, ne?
Das war, glaube ich, nur für Menschen, ja.
Okay. Ja, safe, aber stimmt zu 100%.
Genau, vielleicht kannst du uns auch schon direkt nochmal mitnehmen. Ihr hattet jetzt dieses eine Produkt, das ist krass durch die Decke gegangen, du hast gesagt, 6-stellige Umsätze. Wie habt ihr dann weitergemacht? Also man muss ja auch diese hohe Nachfrage dann ja auch bedienen können.
Ja.
Und wie seid ihr dann daraus weitergewachsen bis zu dem jetzigen Stand?
Und das war das nächste Kapitel, was voller Schmerz war. Ich sag das immer so emotional, aber ich wenn ich das sage, dann habe ich da einfach noch Gefühle, die ich einfach an diese Zeit mit in meine Kommunikation bringe. Also es war wirklich ein Riesenpain, weil klar, Wachstum, man denkt dann immer so, boah, geil, ey, Hammer, jetzt irgendwie so krasse Skalierung, du siehst richtig diesen Hockeystick und so. Aber dein ganzes System dahinter bricht ein, wie ein Kartenhaus, ja. Und das ist abartig wie sonst was. Also wirklich, das tut so unheimlich weh. Du skalierst im Frontend, das heißt, Leute kaufen. Aber dein Backend, deine Substanz deines ganzen Businesses bröckelt wie ein Kartenhaus zusammen. Heißt, was nehmen wir mit daraus? Und das habe ich auch sehr, sehr krass mitgenommen. Wachstum ist sehr, sehr schön und gut. Zu schnelles Wachstum tötet Marken. No joke. Es gibt so viele Marken, die zu schnell gewachsen sind und dann einfach ein Riesenproblem hatten, weil sie zu offensichtlich neue Produkte einkaufen. Cash Conversion Cycle ist hier ein Begriff. Will ich nicht drauf weiter eingehen, das ist sonst ein bisschen zu nerdy. Aber man kauft viel Ware ein, man bleibt auf den Kosten sitzen, man hat die Liquidität im Lager, man kann die Rechnung nicht mehr bezahlen. Das ist ein stiller Tod einer Marke, den sehen die wenigsten in so einer Wachstumszeit, weil du so voller Dopamin bist, du bist dopamingetrieben und du willst als Gründerin dann auch nicht den Hebel runtermachen, weil du willst auf dieser Welle so weit es geht surfen. Es ist Sucht, also es ist wirklich Sucht. Das muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Und du stellst diesen Hebel niemals runter, weil es funktioniert ja gerade so gut. Aber man muss dann wirklich das betrachten. Man muss sein Operations-System dahinter mitskalieren. Ja, das heißt, kommt das Lager mit hinterher? Kommt der Einkauf damit hinterher? Der Customer-Support kommt der mit hinterher? Das sind so viele, das Ding hat so einen riesen Rattenschwanz. Und das habe ich fast 8-9 Monate habe ich echt mit meinem Co-Founder darunter gelitten, weil wir das parallel halt auch mitskalieren mussten. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt 3 Leute, immer noch. Und wir haben 300, 400.000 Euro Monatsumsätze gefahren. Wir waren 3 Leute. Also das war crazy, also wirklich unheimlich crazy. Aber der Wachstum war trotzdem weiterhin da. Und das hat jetzt auch bis Ende 2025 hat das gedauert. Dann haben wir im Dezember jemanden für Operations gefunden, der uns supportet. Ein Gott, Hanna, wenn du das jetzt gerade hörst, danke, du hast uns so ein bisschen den Arsch gerettet dann auch, weil sie nimmt jetzt gerade sehr, sehr viele Sachen ab, die wichtig sind für mich, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe wieder für andere Dinge. Und ja, Stand heute sind wir weiterhin in der Skalierung, aber ganz bedacht, ganz ruhig, ganz entspannt und nicht mehr auf diesem Boom, jetzt geht's ab und jetzt knallen wir hoch, sondern wir machen es vorsichtiger, weil ich das auf jeden Fall nicht nochmal machen will. Wir wollen weiter wachsen und wir wachsen auch gerade von Monat zu Monat, aber in gesunden Schritten. Und das ist, glaube ich, aus der Geschichte von uns, kann man das, glaube ich, gut mitnehmen als Learning.
Habt ihr da als Sneak Peek, habt ihr schon weitere Produkte geplant für diese Wachstumsphase oder ja, bleibt der Fokus erstmal?
Ja, also das ist halt ein Riesenpunkt. Fokus wird Retention sein, vor allem Subscription. Pet Food ist ein großer Subscription-Markt. Ja? Also alle Brands machen irgendwie oder sind extrem Subscription-driven. Und irgendwann hast du den Shift, dass du fast einen Jahresumsatz zu 60-70% besteht, der aus Subscription-Revenue, wenn du dir ganz große Marken auch anguckst aus England oder Amerika oder so. Subscription ist bei uns ein Riesenthema und was macht sehr viel Sinn im Subscription-System, vor allem als HundebesitzerIn? Alleinfutter. Also ein Futter, was du jeden Tag fütterst. Ein Supplement ist ein Problemlöser, das auch sehr, sehr gut ist und hilft, aber vielleicht brauchst du es irgendwann nicht mehr, weil du denkst dir dann so, okay, es gibt jetzt kein Problem und das ganze Thema Vorsorge und Prävention, klar, kann man machen, aber ja, es ist halt so ein Ding. Und Futter braucht man aber immer. Und wir haben die Knabberhappen, Hunde Knabberhappen, was Alleinfutter, vor einem Jahr gelauncht, mit Dr. Volker Wilke, der Tierarzt, wer auch extern Teil unseres Teams ist. Und das läuft richtig, richtig gut über Subscription. Und das haben wir jetzt in Trocken und jetzt kommt es auch in Nass raus in 4 Wochen, also ein Nassfutter. Und wir bauen die Magen-Darm-Produktlinie noch weiter aus. Das heißt, da kommen noch 2 neue Produkte. Neben dem Magen-Darm kommt dann zum Beispiel ein Magen-Darm-Akut. Ja, also wenn zu Hause dann mal richtig rund geht, dann kannst du das halt sozusagen, hast du das in deiner Hundehausapotheke und kannst das dann sozusagen direkt verabreichern und den Magen in Stabilität bringen. Also wir bauen, also da eigentlich nur auf Produktpalette, wir bauen unsere Stärken gerade komplett aus. Keine Ablenkung mehr, nicht irgendwie hey, lass uns nochmal, keine Ahnung, nochmal einen neuen Snack machen oder so. Wir haben 4 Snacks, wir haben 3 Dental Sticks, wir haben jetzt 2 Alleinfutter, wir haben 5 Supplements, wir haben 3, 4 kleine Zubehörsachen, Napf und so weiter. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Case auf 40, 50 Millionen Euro Jahresumsatz skalieren können in den nächsten Jahren. Zu 100%. Bin ich fest von überzeugt. Und ich werde so lange weitermachen, bis wir das geschafft haben, da wir auch sehr viel Gutes damit mit tun können, ne? Und den Leuten auch mitgeben können. Und das ist einfach, ja, ein großes Ziel für uns.
Stark, das sind auf jeden Fall Kennzahlen, die verlockend klingen und die ja durchaus groß sind. Und das bringt mich zu einer spannenden Frage, auf die du mich gerade selber gebracht hast, weil du auch andere Länder aufgezählt hast. Jetzt seid ihr ja mit Hunderunde ein relativ deutscher Name irgendwie für eine Brand. Ja. Macht wahrscheinlich Internationalisierung ein bisschen schwieriger, vermute ich gerade. Aber vielleicht habt ihr da schon andere Pläne.
Das ist eine sehr gute Frage und ich habe auf diese Frage nie eine Antwort, weil ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem sehr. Lass mal einen Franzosen oder einen Italiener Hunderunde aussprechen oder einen Spanier. Das könnte sich lustig anhören. Kein Plan. Du, manchmal ist auch wichtig, manchmal ist auch in Ordnung, gar keine richtige Antwort dafür zu haben. Und ich kann es dir nicht sagen. Kein Plan. Wir wollen jetzt erstmal Fokus auf den Dach und das dauert sicherlich noch dieses und nächstes Jahr. So, und dann würde ich sagen, 2028 gucken wir mal, was wir tun können. Aber noch so viele HundebesitzerInnen im Dachbereich, im deutschsprachigen Raum, die wir von unserer Marke überzeugen können. Voller Fokus darauf. Und dann in 1,5 Jahren überlege ich mal. Keine Ahnung. Aber den Namen zu ändern, glaube ich, wird wenig Sinn machen. Ich kann es dir aber nicht sagen, Andi. Ich hoffe, ich hätte dir ein bisschen mehr sagen können.
Alles gut. Es ist ja auch gerade eine spontane Frage gewesen, die dir irgendwie gepasst hat zu dem, was du gerade erzählt hast. Ja. Und daher gar kein Thema. Und es zeigt ja auch, wie transparent und offen du damit umgehst. Insofern gar kein Thema. Musst du keine Antwort darauf haben, weil es ist ja auch kein Problem, was euch gerade aktuell betrifft.
Das ist richtig, ja.
Genau. Ich würde jetzt sagen, lass uns mal ein Stück weit deine individuelle Gründerstory verlassen und so ein Stück weit in die Allgemeinheit gehen, weil wir machen diesen Podcast ja auch, und das hast du ja einleitend schon selber quasi erklärt, um anderen Menschen diese Inspiration und Motivation zu geben, an den eigenen Träumen zu arbeiten und diese zu verwirklichen. Und wir haben ja jetzt schon gehört, dass ihr beide, also Luis und du, durchaus mal in Phasen wart, wo es echt schwer war, wo ihr durch sehr viele Probleme gegangen seid und ihr es trotzdem aber immer wieder geschafft habt, aufzustehen und weiterzumachen. Und da würde mich interessieren, was hat euch da am meisten getragen? Was hat euch motiviert?
Geile Frage. Die Abfrage habe ich auch vor 3 Tagen im letzten Podcast bekommen. Ich muss gerade überlegen, was ich da gesagt habe. Vielleicht sage ich nicht genau dasselbe. Aber es gibt eigentlich nur die eine Antwort, die richtig ist. Wie gesagt, dieses Feuer in uns, das hat nie aufgehört zu brennen. Und dieses, auch in diesen schwierigen Zeiten, da formt dich irgendwie dein Charakter. Und es war ein ganz, ganz großes Zusammenspiel darauf, dass du auch einen Partner an deiner Seite hast, der gerade mit dir leidet. Hätte ich alleine gegründet, hätte ich aufgehört. Also dann gäbe es uns heute nicht mehr. Sage ich ganz ehrlich, ohne Luis hätte ich das niemals geschafft. Wir haben uns so supported, wir haben uns so gepusht in diesen Zeiten, wo wir nicht mehr wussten, ob es uns in noch ein paar Wochen geben wird, weil wir Schulden hatten, das Finanzamt hat unsere Konten gepfändet, waren kurz davor, unsere privaten Autos zu pfänden. Also war wirklich, wir waren sowas von in der Scheiße. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, du musst da rauskommen. Aber wir haben gesagt, nein, das ist erst der Anfang, ey. Wir kriegen das hin, scheiß drauf, egal was passiert, sollen die unser Auto finden, wir machen weiter. Ja, also wie gesagt, da gehört dann wieder 2. Punkt, diese unheimliche Naivität, die uns manchmal auch echt sehr genervt hat, aber die auch in vielerlei Hinsicht gesagt hat, wir machen weiter und wir machen so lange weiter, bis es funktioniert. Es hat 4,5 Jahre gebraucht, bis unser Startup funktioniert. Stellt euch mal vor, was für einen langen Atem man hier braucht. In den ersten 2,5, 3 Jahren haben wir uns keinen einzigen Pfennig ausbezahlt. Ja, vielen Dank an Mama und Papa, dass wir noch zu Hause leben durften. Sonst hätte das alles sowieso nicht funktioniert. bin ich ganz ehrlich. Also wir hatten, also wenn wir gefallen wären, dann wären wir auch etwas weich gefallen. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Es war jetzt nicht irgendwie so, wir wären auf der Straße oder so, ja. Wir haben All-In gemacht, weil wir auch weich gefallen wären. Also will ich ganz offen und ehrlich sagen. Es gibt natürlich auch andere Szenarien, wo du All-In gehst und dann hast du nur diese eine Möglichkeit und Chance. Ne? So, das gibt's natürlich auch. Ja, aber das waren so die drei Punkte, warum wir gesagt haben, wir machen so lange weiter. Also Gründer, dann das ganze Thema Naivität und dass wir, wenn was passiert wäre, hätten wir nicht von null an anfangen müssen, sondern wir wären irgendwie wieder aufgestanden oder wir wären weicher gefallen als vielleicht jemand anderes, genau.
Ich habe noch eine spannende Frage, die ich mir tatsächlich auch für heute überlegt habe. Und zwar würde mich interessieren, was hat dir vor der Gründung niemand ehrlich genug gesagt, was du gerne gewusst hättest?
Von einer Person, die Erfahrung hat oder allgemein?
Das lasse ich offen.
Was hätte ich mir gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, ich meine, ich habe es selbst auch an den Tag gelegt, aber mir war das zu diesem Zeitpunkt nicht so bewusst. Aber es gibt so ein sehr, sehr schönes Sprichwort aus einem meiner Lieblingsbücher, Der Alchemist von Paulo Coelho. Und er sagt da in einem Satz, und das kann ich, und das hätte ich mir damals gewünscht, weil ich hatte das nicht so visuell in meinem Kopf. Die dunkelste Stunde ist die vor Sonnenaufgang. So. Ne? Heißt das Beispiel, um 5 Uhr ist die dunkelste Stunde, weil dann gleich um 5.10 Uhr kommt die Sonne. So. Und das kann man halt sehr, sehr gut auf sein Leben irgendwie runter adressieren. Das heißt, wenn man so tief drinne steckt in der Scheiße, sage ich mal, also es gibt so ein großes Problem, dann musst du denken, okay, das ist gerade die dunkelste Stunde, weil nach diesem großen Problem, nach dieser Niederlage, geht die Sonne wieder auf. Und das ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr spirituell und sehr so, ja, Motivationsgelaberei. Aber nein, mir hat das persönlich sowas von die Augen geöffnet, weil, glaubt es mir, irgendwann hast du so viele Probleme und du weißt keinen Ausweg und dann musst du dich an irgendwas festhalten. Du musst an irgendwas glauben. Wenn du den Glauben verlierst, auch vor allem an dich selbst, dann kannst du zumachen. Und das hat mir sehr geholfen. Das hätte ich mir gewünscht, dass mir das am Anfang einer gesagt hätte, ey Fabi, du gehst jetzt diesen Weg, mein Lieber, aber dieser Weg wird steinig, der Weg wird richtig, richtig fies und es wird Momente geben, da kannst du nicht mehr. Glaub mir, mach weiter, weil nach diesem Problem geht die Sonne wieder auf. Das hätte ich mir gewünscht.
Das finde ich
sehr... Ich hoffe, ich habe das gut beantwortet, die Frage.
Auf eine Art und Weise, mit der ich ehrlicherweise nicht gerechnet habe, aber ich mag Metaphern, insofern kann da, glaube ich, jeder auch was für sich mitnehmen.
Sehr gut.
Ich hab sie mir sogar notiert, Fabio, weil ich kannte die auch nicht. Aber ich glaube, das trifft es gut auf den Punkt, weil das etwas ist, was man vielleicht so in der dunkelsten Stunde, sage ich mal, als Gründer oder als Gründerin, wenn man sich da befindet, dann sieht man halt nicht diesen Sonnenaufgang, sondern du bist halt dann in diesem Hier und Jetzt. Du siehst die vielleicht kommende Insolvenz oder du bist schon drin oder, ja, ne, jetzt krass gesagt.
Ja.
Deswegen ist das ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Was würdest du denn persönlich sagen, hat sich jetzt seit der Gründung oder während der Gründung, wie hast du dich als Mensch verändert?
Boah, ich sag immer noch, und da bin ich auch fest davon überzeugt, klar, wir bauen hier irgendwie ein Startup auf, wir haben was Großes vor, Luis und ich, aber das Wertvollste, was ich aufgebaut habe, ist mich selbst. Und das wird jeder oder jede Gründerin erfahren, die selbst in der Gründung ist und schon vielleicht in einem Jahr gegründet hat oder im zweiten Jahr ist und zurückguckt und sich reflektiert. Ich habe mich brutal verändert. Jeder verändert sich durch eine Gründung. Ich sag's euch, jeder wird sich durch eine Gründung verändern und in den meisten Fällen positiv, weil du ganz anders mit Stress umgehst. Du baust eine gewisse Stressresilienz in deinem Kopf aus, wie du mit Problemen umgehst. Probleme sind auf einmal nicht mehr irgendwie schlecht, sondern ich liebe Probleme. Immer wenn ein Problem da ist, dann sage ich, ey, komm her. Ich liebe dieses Problem zu lösen. So, damals hatte ich das Mindset so, scheiße, jetzt da irgendwie eine Herausforderung, ein Problem, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Heute sage ich mir, ey, gebt mir alle Probleme, ich zeige euch, was ich kann. So. Und das würde ich sagen, ich bin ein ganz anderer Mensch. Also hätten wir vor 5 Jahren gesprochen und versus heute, ich war damals der kleine Fabio, ich hatte Angst, Fehler zu machen. Schüchtern war ich nie, ich war immer sehr extrovertiert, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich auch viel klein geredet, dass ich nicht gut genug bin. Und heute sage ich mir so, ey, ich kann alles schaffen, wenn ich wirklich Consistency habe, wenn ich daran glaube, wenn ich Probleme, Herausforderungen annehme, mich nicht verstecke, wenn ich aus der Komfortzone rausgehe. Und das hat mich sehr geformt in den letzten Jahren. Und wie gesagt, mir kann heute gerne jeder Runde nehmen, ja, alles. Nimm Runde komplett, mach das Ding zu, was auch immer. Du kannst mir alles nehmen, aber du kannst mir niemals meinen Kopf nehmen und das, was ich da drinne habe und die Gedanken, die ich habe und das Mindset, was ich aufgebaut habe. Ich würde morgen direkt nochmal gründen. Und ich brauche keine 5 Jahre dafür, sondern ein Jahr, bis das Ding läuft. Oder ein halbes Jahr vielleicht. Und das ist das Krasse. Und das haben verlieren oder vergessen die meisten Gründerinnen auf diesem Weg. Du tust es auch sehr, sehr viel für dich selbst hier oben, für deine persönliche Entwicklung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gute Frage, Jonas.
Starke Antwort. Fabio, ich verfolge dich auch auf LinkedIn und ich kann das hier auf jeden Fall auch schon mal an dieser Stelle teilen. Ich kann es jedem empfehlen, dir auch zu folgen, weil du Insights teilst, weil du ehrliche Einblicke gibst und transparent kommunizierst, so wie du es auch hier in unserem Podcast tust. Und wenn man sich dein Profil anschaut, dann stolpert man, nein, man stolpert nicht, sondern man findet auch einen Satz, den ich gerne zitieren möchte, denn du schreibst, ich will vor allem mehr Transparenz und Ehrlichkeit in das Thema Gründen bringen. Es ist nämlich nicht immer so schön, wie man es sich vorstellt. Und das finde ich so unfassbar schön und ehrlich, dass du das so schreibst. Und ich habe mir gleichzeitig die Frage gestellt, hast du den Eindruck, dass das nicht alle so tun? Also nicht alle so transparent und ehrlich nach draußen kommunizieren?
Ja, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. An die vor allem LinkedIn, ne, gibt halt viele, die sich ein bisschen aufblasen, so alles sieht immer so einfach aus und man zeigt nur Erfolge. Deswegen, ne, man darf und soll nicht alles auf LinkedIn glauben. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil ich hatte damals auch immer sehr dieses Vergleichsthema, nur Erfolgsstories gesehen, habe ich mich hinterfragt, so, ey, warum läuft es bei uns denn nicht so gut? Das macht dann auch teilweise krank. Deswegen, ich finde es immer sehr, sehr wichtig, auch Social Media zu konsumieren, vor allem auch in LinkedIn, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das will ich halt ändern. Und ich finde manchmal, wenn man halt auf diesen Plattformen ist, dann kommst du in so eine Spirale und siehst nur positive, oh, der nächste Millionen Euro Umsatz oder die nächste Kampagne, die uns sechsstellig gebracht hat oder diese eine Entscheidung hat uns 30.000 Euro mehr Umsatz am Tag gebracht. Ne? So, das sind halt alles so Hooks, die du liest und dann denkst du dir nur so, Alter, cool, dass es so geil bei euch läuft. Ey, gönn euch was, let's go. Aber du kommst ganz, ganz schnell in diesen Vergleich. Und das ist sehr gefährlich. Und deswegen habe ich immer so eine Regel. Ich poste auch Sachen, die funktionieren und wo ich sage so, ey, das war ein Riesenerfolg. Aber das ist nur die eine Seite, 50%. Und ich poste auch 50% Scheißsachen. Und deswegen habe ich das auch reingeschrieben. Sachen, die nicht funktionieren. Sachen, wo ich richtig hingefallen bin, die unschön sind, die keiner eigentlich so hören will vom Kunden, aber die Teil davon sind. Und das ist sehr, sehr wichtig zu kommunizieren. Und Ehrlichkeit ist für mich einer der wichtigsten, ja, sage ich mal, DNA-Themen, die ich auch bei Runde vertreten will und auch persönlich. Und deswegen sage ich alles und nimm kein Blatt vom Mund.
Ja, super. Danke dafür, dass du das so transparent machst. Mein Shoutout auf jeden Fall. Mach's gerne weiter so, weil ich finde das super cool.
Auf jeden Fall.
Und kann auch da nochmal den echt empfehlen, dir zu folgen, weil du da wirklich spannende Insights gibst, die, glaube ich, auch für angehende Gründer und junge Gründerinnen absolut hilfreich sind. Und ja, das sehe ich und finde ich toll, dass es meiner Meinung nach zumindest auch gerade wirklich mehrere Menschen gibt, die das auch genauso oder so ähnlich tun und nicht nur die schönen Sachen zeigen, sondern auch die ehrlichen Insights teilen. Und damit schafft man es natürlich, dass wir alle gemeinsam weiterkommen.
Ja.
Du hast auch mal in einem Beitrag bei LinkedIn geschrieben, dass die meisten GründerInnen im ersten Jahr bereits scheitern. Das ist so eine Statistik, die habe ich selber nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe das auch nicht zum ersten Mal gehört. Aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen.
Ja, ich habe natürlich super viel mit GründerInnen zu tun. Und ich sage immer so, das erste Jahr ist das Jahr, wo man viel sieht, ne? Also wie reagiert die Person, was für Entscheidungen trifft die Person, die gerade das Unternehmen gründet. Und im ersten Jahr baust du, sag ich mal, so ein Fundament auf, ob das ganze Ding funktioniert oder eventuell nicht funktioniert. Heißt aber nicht, und das ist jetzt ein Beispiel, was bei mir war, wir haben ja auch fast 4 Jahre gebraucht, um das Ding halt irgendwie im Laufen zu bringen. Aber trotzdem haben wir auch schon in dem ersten und zweiten Jahr haben wir einen gewissen Umsatz erzielt. Also zum Beispiel im zweiten Jahr haben wir 300.000 Euro Jahresumsatz gemacht für 2 Leute. Das war ja, also finde ich jetzt persönlich, das ist jetzt nicht wenig. So, das ist ja schon irgendwie ein Betrag X. Und da verrennen sich vor allem im ersten Jahr einfach sehr, sehr viele und man hört vielleicht auch zu früh auf, ja, und wirft das Handtuch, weil man sehr viel probiert und nichts funktioniert. Und deswegen ist meine Hypothese, und das ist nur meine eigene Erfahrung, die ich bekomme in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren Gründung, dass viele in diesem ersten Jahr aufhören, weil sie zu früh aufhören, an ihre eigene Idee zu glauben. Und vielleicht, was wäre passiert, wenn diese Person vielleicht nochmal ein Jahr durchgezogen hätte? Ja, vielleicht hätte es dann funktioniert. Aber die meisten Startups funktionieren nach 3-4 Jahren. Ja, da gibt es tatsächlich, ich kann sie ja nicht zitieren, aber da gibt es eine Statistik, da bin ich 100% von überzeugt. Es gibt eine, die das genau belegt, dass man einfach nicht nach 2 Monaten hin, also allgemein so Erfolgsgeschichten über Nacht, das ist alles Laberei. Also laufen Sie mir, das ist alles Laberei. Das gibt es nicht. Das war vielleicht ein Lucky Punch. Das passiert einmal von 10.000 Mal. Ne? Aber wie gesagt, ich spreche nur aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung von anderen Leuten. Und genau.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die Andi und ich bestimmt auch so jetzt schon bestätigen können. Also zumindest mit den GründerInnen, die wir jetzt auch schon im Podcast hatten. Da ist es bisher auch nie so gewesen, dass es im ersten Jahr direkt zack durch die Decke gegangen ist. Siehe Hendrik in der letzten Folge mit seinem jetzigen AI-Startup, die auch einen Pivot hinter sich hatten, die vorher als Lieferdienst sozusagen angefangen haben und dann, als dann AI sozusagen rauskam mit OpenAI, das dann in ihre Suche integriert haben und dann auf einmal der Lieferdienst halt nicht mehr so funktioniert hat und dann halt den Pivot gemacht haben. Und das Ganze hatte auch irgendwie, ich glaube, 5 bis 7 Jahre gedauert, bis das Ding jetzt am Laufen gewesen ist.
Krass.
Genau, also guter Punkt, das nochmal mitzunehmen an alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht im ersten Jahr befinden. Andi und ich sind ja auch mal gerade erst im zweiten Jahr, dass man sich das zu Herzen nimmt und einfach nicht aufgibt und an seiner Idee weiter festhält. Vielleicht auch nicht krampfhaft. Man sollte, glaube ich, auch da unterscheiden können, ist die Idee jetzt, also bringt's das jetzt noch oder ist der Zug abgefahren? Sollte man sich vielleicht anderweitig umschauen oder genau. Ich würde noch eine letzte Frage dir gerne stellen, Fabio.
Gerne. Gerne.
Wir haben jetzt natürlich über die Pet-Branche geschrieben und ich, mein Empfinden ist auch so, dass die vielleicht schon recht boomt, ist so mein, also dass viele Startups da gegründet wurden in den letzten Jahren. Würdest du jetzt Leuten, die jetzt gründen wollen, die Pet-Branche empfehlen? Ja oder nein?
Nein, weil es gibt da mehr Konkurrenz. So, würde jetzt ein Founder denken, der vielleicht gerade noch nie gegründet hat. Ne? Deswegen sage ich ganz klar, nein. Also jeder, der in die Pet-Food-Branche gehen soll, soll es gerne tun. Es wird nur schwierig und das ist das, was ich jetzt im ganzen Podcast gesagt habe. Man darf keine Angst haben vor Konkurrenz, weil Konkurrenz ist ein Zeichen dafür, dass der Markt richtig gut lebt, dass da auf jeden Fall Musik drin ist. Heißt aber auch gleichzeitig, dass ich ein ganz neues Narrativ brauche, eine Idee brauche, woran Leute glauben, eine Produktidee, die vielleicht was macht, was andere nicht haben und was ich besser mache. Aber grundsätzlich, ey, wenn jemand eine coole Idee hat, Pet Food, let's go, es wird nur super schwer. Genau wie Menschen-Supplements, selbe Spiel. Ja, alle gehen ja gerade irgendwie auf Supplements, weil Thema Health irgendwie so das Segment ist, was halt eine hohe Retention Rate hat, was Subscription-driven ist, ja, und so weiter und so fort. Aber es ist kein Kinderspiel. Also wirklich, wer in diese Märkte geht, der braucht Disziplin, der braucht Kontinuität und einen langen Atem. Das auf jeden Fall zu 100%. Und wie gesagt, größter Tipp, nischig anfangen. Ich suche mein Problem für eine ganz hart spezielle Zielgruppe. Beispiel Mütter, die schwanger sind in der 12. Woche. Das ist sehr spezifisch. Aber genau diese Leute kann jede andere Buyer-Persona sein. Aber ich muss in der Nische starten. Das ist ein sehr großer Tipp. Niemals plain. Wenn ich in den Markt gehe und sage, ja, wen willst du erreichen mit deiner Idee? Ja, so so, was ist meine Zielgruppe? Ja, so eigentlich so von 18 bis so 80 Jahren, so Frauen. Und dann sage ich direkt, okay, sorry, Bro, das wird nichts mit dir. Ne? Also, das ist jetzt nur ein sehr krasses Beispiel, aber das ist sehr, sehr wichtig, eng rein in den Markt dann zu gehen. Auch dann funktioniert ein Petfood-Markt. Klar, safe.
Ja, sehr cool. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Besser hätte man es nicht machen können.
Ja. Perfekt. Vielen lieben Dank, Fabio, für deine vielen Einblicke, deine transparenten Insights. In den Shownotes befinden sich natürlich alle relevanten Links zu dir, zu deinem LinkedIn-Profil, zu Hunderunde, dass ihr da entsprechend auf den Socials folgen könnt und natürlich auch mal in den Shop reinschauen könnt, wenn auch ihr einen süßen kleinen Wuffel zu Hause habt oder auch einen süßen großen.
Wir bedienen alles.
Ich habe das so sehr von mir auf andere geschlossen. Bei mir ist es ein süßer, kleiner Wuffel.
Ja.
Genau, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und auch danke, dass ihr fleißig reingehört habt und bis zum nächsten Mal und ganz lieben Dank dir, Fabio.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.